Und ich lese nochmal diese Verse von 4 bis 9. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Und es gibt einige Stellen, die uns einfach deutlich machen, wie wertvoll oder wie wichtig diese Worte sind und wie entscheidend es ist, dass wir uns diesem Wort stellen, ohne dass wir die Haltung einnehmen, die wir gewohnt sind einzunehmen, wenn wir etwas Bekanntes hören. Wir haben etwas in unserem Kopf, reagiert automatisch oder es reagiert fast automatisch, kenne ich, das heißt, das, was ich kenne, nehme ich nicht mehr bewusst wahr, das schaue ich nicht mehr bewusst an, darauf höre ich nicht mehr bewusst hin. Warum? Ich kenne es, ich habe es schon eigentlich im Inneren, als ich reagiere sofort darauf als bekannt und das bringt eine große Gefahr mit sich, nämlich, dass ich mich an Dinge gewöhne, bei denen ich nicht mehr danach schaue, dass sie wirklich Realität meines Alltags sind und meines Lebens sind. Ich sage einfach, ja, ist so, kenne ich, weiß ich. Und so reagiert auch mein Inneres darauf. Und daher, dieser Text ist so entscheidend, oder es gibt einige Texte, die uns zeigen, wie, dass wir das am Worte Gottes nicht tun müssen. Im Gegenteil, dass wir gegen diese natürliche Neigung angehen müssen. Ja? Für Alltagsdinge ist das auch hilfreich, weil es spart uns ja Gehirnkapazität und Konzentration für Dinge, die wir automatisch machen, die wir sozusagen verinnerlicht haben. Aber oft merke ich, dass gerade dem Worte Gottes gegenüber so Dinge uns bewusst sind, dass wir sogar davon reden können, aber wir nicht mehr die Sorge haben, dass unser Leben mit dem übereinstimmt. Dass unser Leben das auch darin steht. Und das ist etwas, das ist eine große Gefahr. Und hier möchte ich uns an zwei Stellen erinnern. Jesus sagt, dies ist das größte und wichtigste Gebot. Es ist, als er gefragt wurde, was ist das größte Gebot, da zitiert er dieses Gebot und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. Er sagt also, nimm das als oberstes, wichtigstes Gebot. Er sagt sogar, darin besteht das Gesetz und die Propheten. Nimm dieses Gebot ernst. Es ist das Wichtigste. Warum? Weil alle anderen Gebote in diesem Gebot bestehen. Und dann sagt er, und es ist vielleicht ein zweiter Text, und vielleicht fallen euch noch andere Texte ein, aber ein zweiter Text, der mir sagt, das ist sehr entscheidend. Das kann ich nicht einfach so dem Bekannten überlassen oder einfach so ungeprüft stehen lassen. Denn als Jesus sozusagen in der Offenbarung dem Johannes mitteilt und sagt, schreibe auf, da sagt er der ersten Gemeinde, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, sagt er. Und er sagt etwas, das ist so entscheidend, er sieht viele Dinge in der Gemeinde, die gut sind, aber sagt, das ist etwas so Zentrales. Und dann sagt er, wenn du nicht umkehrst, er sagt, das ist so schlimm, dass ich das nicht dulden werde, dass es nicht so ist, sondern wenn du nicht umkehrst, dann werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Also er zeigt, wie ernst er dieses eine Gebot nimmt, wie wichtig es für ihn ist, wonach er Ausschau hält. Und es soll uns herausfordern und sagen, ja, ich will diese Worte Gottes, das Gewicht, das Gott diesem einen Gebot gab, ich will damit nicht leichtfertig umgehen. Ich kann mir nicht erlauben, einfach so zu leben, in den Tag zu gehen, ohne dass dies meine Not, meine Sorge ist, sodass ich damit zu Gott komme und sage, Herr, und wie beurteilst du mein Herz? Bring mich doch dahin, dass ich darin stehe, dass dies mein Anliegen ist, wie es dein Anliegen ist, dass mir das kostbar ist, wie es dir kostbar ist. Denn wenn du danach Ausschau hältst, wer bin ich, einfach zu sagen, ist schon alles in Ordnung, anstatt zu sagen, Herr, ich brauche dein Licht, dass du das beurteilst, mich, mir heraushilfst, mir vergibst, mich hineinführst in den Reichtum, und das muss man sagen, wirklich in den Reichtum des Lebens, das in der ersten Liebe zu Gott steht. Nun, wir haben ja dann gesehen, dass er sagt, dass die Folge ist, wir sollen auch sein Wort in unserem Herzen tragen und wir sollen es unseren Kindern einschärfen. Und der Alltag soll uns helfen und er wird uns helfen, sagt er, denn wir sollen den Alltag als Gelegenheit sehen, dass das in unser Leben eingeschärft, dass wir diese Lektionen weitergeben an die nächste Generation. Und was, worauf wir heute schauen wollen, ist, was er dann sagt, du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Er zeigt uns hier jetzt vier Dinge, wie wir das Wort Gottes uns in den Alltag bringen sollen. Und also wir sollen es unseren Kindern weitergeben, also der nächsten Generation weitergeben, in dem Alltag, aber jetzt vier Dinge, die wir benutzen sollen, um sie zum Zeichen in unser Leben zu bringen. Oder wir könnten sagen, zum Merkzeichen in unseren Alltag hineinzubringen. Wie wir sie als Merkzeichen in unseren Alltag reinbringen. Und das sind dann Vers 8 und 9. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Also, du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Also vier Dinge, die Gott hier anspricht, wie wir dieses Wort in unser Leben hineinbringen sollen. Und dieses, du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, fangen wir beim ersten an. Er sagt, knote sie als Erinnerungszeichen an deine Hand, binde sie zwischen deine Augen und so weiter. Nun, ein bisschen, wie soll ich sagen, kennen wir das von Bildern von den Juden, von orthodoxen Juden und auch von Jesus im Neuen Testament. Er sagt, sie haben sozusagen, sie machen sich Quasten, breite Quasten, und auf den Quasten standen halt Gebote, die sie einfach sich da dran gebunden hatten. Ich hatte mal einen Juden gehört, der von den ersten Siedlern sprach und sagte, ja, da kommen sie mit ihrem Container, stellen ihn mitten in die Wüste auf, und der ganze Container steht innen und außen voll beschrieben mit Verheißungen, dass dieses Land dem Volk gehört und dass Gott segnen wird und so weiter. Und er fand das so als besonders wertvoll. Nun, man muss natürlich schon sagen, dass wenn wir, also wenn wir uns an alte Zeiten erinnern, wo nicht jeder eine Bibel hatte, sondern wo man in die Synagoge ging, um vorgelesen zu bekommen, und wo man davon abhängig war, das, was vorgelesen wurde, auch zu behalten, ist es ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich nach Hause gehe und mir sofort aufschreibe, was ich heute gehört habe. Das können wir auch machen, wir machen es manchmal auf dem Zettel oder wir kleben es irgendwo an die Pinnwand und so weiter. Wir können uns die wichtigen Dinge einfach nochmal aufschreiben und so unser Gedächtnis stützen, dass wir es nicht vergessen. Und das ist ein wichtiger, das sind wichtige Hilfsmittel, um sie in unser Leben hineinzubringen. Aber ich glaube, nachdem ich länger nachdachte über die Art und Weise der Betonung, dass es hier dem Herrn um vier Kategorien geht, in denen wir darauf achten sollen, dass das Gebot unseren Alltag bestimmt. Und die Hand steht immer in der Bibel für das, was ich tue, also für meine Taten, meine Aktionen. Und wenn wir sagen, wenn wir hier lesen, du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, dann sagt er, mach Knoten auf deine Hände, dass du sicherstellst, dass alle deine Taten dem Worte Gottes entsprechen. Dass alles, was du tust, in Übereinstimmung ist mit dem, was der Herr geboten hat. Genau darum geht es, denn diese Worte sollst du auf dem Herzen tragen, aber nicht nur sagen, ich sorge dafür, dass sie in meinem Herzen sind, dass ich nicht vergesse, sondern auch dafür Sorge tragen, dass deine Hände in Übereinstimmung sind, also dein Tun in Übereinstimmung ist mit dem, was Gott gesagt hat, was sein Wort lehrt. Wenn wir das jetzt weiterführen und sagen, du sollst sie als Erinnerungszeichen über den Augen sein, dann zeigt er uns, und das ist, die Augen stehen in der Bibel immer wieder für das, was ich als Ziel erwähle, was ich als begehrenswert anschaue. Also was am Ende, das, wohin ich schaue, gibt meine Zukunft an, also wohin ich gehe in den meisten Fällen. Das, was ich als Ziel festlege, wird dann am Ende meine Schritte prägen. Und wenn wir das nehmen, dann merken wir, dass ein neuer Bereich, der ganz entscheidend ist, nämlich zu sagen, und alle Ziele, die ich habe, alle Pläne, die ich mache, alles, was ich als erstrebenswert und wertvoll anschaue, wie ich meinen Tag plane und meine Zukunft plane, hat dieses eine Merkmal, nämlich ich proklamiere damit, dass Gott an erster Stelle steht, dass ich ihn über alles liebe und dass das, was er gesagt hat, entscheidend ist, meine Schritte zu prägen. Der Narr, sagt die Bibel, überlässt es dem Zufall, den Willen Gottes zu tun. Der Weise ordnet seine Wege, um sicherzustellen, dass er den Willen Gottes tut. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Der Narr, sagt, begibt sich leichtfertig in Situationen, wo er versucht wird und dann weggezogen wird. Der Weise schaut voraus, das ist eine besondere Gabe, die Gott den Menschen gegeben hat, nämlich zukünftige Situationen sich vorzustellen und Versuchungen, die es mit sich bringt, und zu sagen, hier will ich Sorge tragen, dass ich gar nicht erst in Versuchung komme, sondern dass ich Gottes Weg gehe. Und da muss man nur die Psalmen durchlesen und sehen, wie viele Stellen da zeigen, dass die Psalmisten darum baten, dass Gott ihnen den Weg zeigen sollte, den seine Gebote lehren. Ja, und da sehen wir, das hat sehr viel zu tun mit den Zielen, die ich fasse. Wenn ich jetzt den dritten Punkt nehme, nämlich die Pfosten des Hauses, dann ist das Wort, das hier gebraucht wird, das gleiche Wort, wie wir es in 2. Mose haben, wo das Blut an die Pfosten geschrieben wird. Das ist der Eingang des Hauses, der Familie, des Haushaltes. Und sie sprechen davon, dass alles, was im Haus rein und raus geht, bestimmt sein soll von diesem Wort Gottes. Und in gleicher Weise auf die Pfosten deiner Tore, das sind die Stadttore. In den Stadttoren war damals das Gericht, da war der Ratssitz. Und er sagt, auch das, was du öffentlich bist, das, was dein Leben als in der Gesellschaft, als Bürger dieser Gesellschaft, als Arbeiter, als jemand, der in dieser Welt lebt, alles, was du tust, soll geordnet sein von der Liebe zu Gott, von der Proklamation, Gott ist der Größte. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Du proklamierst mit allem, was du tust, dieser Gott ist der einzige Gott. Ihn liebe ich mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, mit all meiner Kraft. Und sein Wort ist Maßstab für das, was ich denke, für das, was ich urteile, für das, wie ich lebe. Ich habe mal einen getroffen, den habe ich ihm etwas erzählt über den Willen Gottes, und dann sagt er so, ja, okay, das ist deine Religion, aber wie würdest du selbst das sehen? So, sag ich, ich weiß nicht, sage ich in dem Moment, wo ich merken würde, dass ich das anders sehe, als Gott das sieht, dann da wäre ich ja völlig, da wäre meine Religion wertlos. Und dann hat er gestutzt. Wie kann das sein? Ja, das ist es. Dann ist es wertlos, weil Religio ist das, worauf ich baue, worauf ich mein Vertrauen setze. Und es ist genau das, meine Gedanken, mein Leben, meine Wertvorstellungen in Übereinstimmung zu bringen mit Gott. Jetzt wollte ich noch einen Satz dazu sagen. Hier steht, du sollst sie auf deine Hand binden und zwischen den Augen. Und mein Professor an der Uni, der hat gesagt, der Hebräisch-Professor, der sagte, naja, sagt er, irgendwie ist es komisch, sagt er. Eigentlich müsst doch erst auf den Augen, erst zwischen die Augen und dann auf die Hand. Also ich muss doch erst verstehen, was Gott will, um dann zu tun, was er will. So war sein Gedanke. Aber müssen wir erst verstehen, um zu gehorchen? Wir können gar nicht erst verstehen. Und das merkt man ganz einfach am kleinen Kind. Stellen wir uns nur mal vor, ich gebe einer Zweijährigen einen Befehl, einen Auftrag und das Kind sagt, nö, solange ich das nicht verstehe, mache ich das nicht. Und dann würden wir sagen, wie bitte? Dein Verständnis soll der Maßstab sein für deinen Gehorsam?
Ja, aber der Mensch ist ja da wieder im Mittelpunkt.
Richtig. Aber wir als Erwachsene waren es genauso. Und die Diskrepanz zwischen Gott, also zwischen uns und dem Kind, ist viel kleiner als die Diskrepanz zwischen uns und Gott. Und wir sagen, ich muss es erst verstehen und zu gehorchen. Nein, ich muss erst gehorchen. Und das Interessante ist, im Gehorsam verstehe ich. Erst im Gehorsam verstehe ich. Und oft werde ich erst verstehen, nachdem ich eine Weile gehorcht habe. Das schöne Bild ist Maria. Maria sagt zu den Dienern bei der Hochzeit zu Kana, was er euch sagt, das tut. Was konnten denn die Diener verstehen, was sie da machten? Wasser zu holen und die Krüge zu schöpfen? Gar nichts. Aber nachher wussten sie.
Paul Forscher, der hat ja mal ein Bild gebraucht, wo der Vater zum Sohn sagt, schmeiß dich auf den Boden. Der schmiss dich auf den Boden, roll dich zur Seite, lauf zu mir. Der Sohn machte das alles. Und dann sagte der Vater, da oben ist die giftige Schlange.
Ja.
Hätte er jetzt angefangen zu reden, wieso, weshalb denn?
Ja, zu spät. Es würde unser Verständnis sprengen, wenn Gott uns alles erklären würde, bis wir das begreifen. Wir müssen lernen, es ist Verlass auf das, was Gott gesagt hat. Es ist zu unserem Besten, es ist vollkommen weise. Und im Gehorsam lernen wir oft erst die Weisheit darin. Und das Interessante ist, Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und dann sagt er, und ich werde kommen und mich ihm offenbaren. Er sagt, dem Gehorsamen offenbare ich mich. Also nicht erst, ich offenbare mich und dann, wenn ich das alles begriffen habe, dann fange ich an zu gehorchen. Nein, weil ich ihn liebe, gehe ich den Weg. Und im Gehen des Weges lerne ich am allermeisten. Gott offenbart sich darin. Ja, soweit. Vielleicht einfach als Hilfe, das sind meiner Meinung nach die Bereiche, die Gott hier anspricht und lehrt uns so, auch von, gerade er lehrt uns damit immer wieder, von der Vergebung zu leben. Ich wiederhole, was ich die letzten paar Mal schon gesagt habe. Zu sehen, wie groß mein Erlöser sein muss, wie reich die Vergebung Gottes ist, wie groß sein Erbarmen, mich als Kind anzunehmen, obwohl diese Diskrepanz mein ganzes Leben durchzieht. Aber gleichzeitig lehrt es mich zu beten. Zu beten. Herr, von dir allein kann kommen, was du von uns forderst. Von dir allein muss ich empfangen, was das Leben in dieser Welt ausmacht. Amen.